Ja, also es geht, ich habe meinen Text herausgesucht aus dem Alten Testament über Abraham. Und ich denke, der Abraham ist ja ein gutes Vorbild für uns, weil wir ja auch in einer Zeit leben, wo es uns ja gut geht. Wir haben es vorhin ja schon im Gebet auch zum Ausdruck gebracht, dass uns ja materiell eigentlich nichts fehlt. Und dem Abraham hat auch materiell nichts gefehlt. Er war eigentlich sehr reich mit seinen Herden, die er da hatte in Kanaan. Er war jetzt zwar nicht, sage ich mal, oder im gelobten Land, er war jetzt nicht berühmt in dem Sinne oder so, aber er war jetzt nicht arm, ja, und er hat also Vermögen gehabt. Gut, also der Abraham war jetzt nicht unvermögend, und seine Glaubensprüfungen, die er hatte, die waren natürlich, ja, würde ich sagen, eigentlich schon ähnlich zu unseren, weil wir eben auch mit dem Wohlstand eigentlich immer zu tun haben. Und die Frage ist, wie kann ich trotzdem Gott gehorsam bleiben? Wie bleibe ich auf dem richtigen Weg? Und wie wachse ich im Glauben? Und ich habe mir da den Text ausgesucht aus 1. Mose, Kapitel 22. Ja, eigentlich die ersten 18 Verse, wobei wir uns dann auf den ersten Teil dann im Wesentlichen konzentrieren werden. Aber den möchte ich zunächst einmal vorlesen. 1. Mose, Kapitel 22, die Verse 1 bis 18. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater! Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham erwiderte: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar, anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt: Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. Und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Ja, das ist ein ganz bekannter Text natürlich aus dem Alten Testament. Wird auch sehr angefochten, sage ich mal, von den Auslegungen her. Nun, um den Text verstehen zu können, müssen wir eigentlich den Text im Gesamtzusammenhang betrachten. Das muss man eigentlich immer bei der Bibel. Man kann also nicht einfach nur irgendeinen Vers rausnehmen. Ich bin nicht so ein Freund von einzelnen Versen, obwohl mir manchmal Verse aus der Bibel direkt entgegenspringen und mir schon was sagen. Aber wenn wir wirklich viel Gewinn ziehen wollen aus der Bibel, dann müssen wir es immer im Zusammenhang lesen. Und was spielte sich jetzt hier eigentlich ab? Die Frage ist doch jetzt hier, Abraham opferte seinen Sohn oder war dabei, ihn zu opfern. Das war, wie es heißt, sein Liebstes. Wie konnte er eigentlich sowas machen? Wie ist es möglich, woher nahm er die Kraft dafür, so etwas zu tun? Deswegen wird das auch so von den Auslegern oft so angefochten, die alle möglichen Dinge da reindeuten, die das nicht wahrhaben wollen oft. Nun, ich denke mal, wir müssen, wie gesagt, schauen, was vorher passiert ist bei Abraham in seinem Leben. Und das sind so Dinge, die bei uns ja auch passieren. Wir gehen ja einen Weg mit Gott. Abraham vertraute zunächst einmal Gottes Zusage, die dieser ihm nämlich in Kapitel 15 in Vers 5 gegeben hatte. Da möchte ich nur kurz diesen Vers, Kapitel 15, Vers 5 lesen. Da heißt es: Und er, also Gott, führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So soll dein Same sein. Und in Vers 6 noch: Und Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Also hier macht Gott eine Zusage und Abraham glaubt es, was Gott ihm sagt. Also die Nachkommenschaft würde sehr zahlreich werden. Und später hat ihm Gott dann auch noch erklärt, dass er dann eben Isaak bekommen würde und ihn dazu gebrauchen würde. Das heißt, er glaubte, dass Gott seine Zusage einhalten würde. Und hier an dieser Stelle, wo jetzt sozusagen, wir werden noch öfters darauf zu sprechen kommen, wo er seinen Sohn hätte opfern müssen, musste er ja irgendwie glauben, dass das doch passieren würde. Einerseits sollte er seinen Sohn hier opfern, aber andererseits sollte sich Gottes Verheißung erfüllen. Wie sollte das gehen, wenn der tot war? Und interessant ist eben, dass er dann hier in Kapitel 22 und in Vers 5, oder da lesen wir, da heißt es: Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Er sagt, und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Hat ihm Gott eigentlich jetzt nicht so direkt gesagt, oder? Woher weiß er denn das, dass sie wieder zu zweit zurückkommen? Er soll doch seinen Sohn opfern. Also er glaubte wirklich, dass der lebendig wieder zurückkommen würde. Und das lesen wir dann auch im Hebräerbrief in Kapitel 11, aber möchte ich jetzt nicht vorlesen, dass er wirklich glaubte, dass Gott seinen Sohn wieder von den Toten auferstehen lassen konnte und würde. Nun, an dieser Stelle hat Abraham wirklich Gott vollkommen vertraut. Aber das war nicht immer so. Er wurde eigentlich erst sozusagen dahin geführt zu diesem Glauben, zu diesem Vertrauen. Und da hat er einige schmerzliche Begebenheiten in seinem Leben vorher gehabt. Und das ist vielleicht auch ein Bild für unser Leben, wo er lernen musste, Gott zu vertrauen. Das Ganze fing damit an in Kapitel 12. Da zog Abraham aufgrund einer Hungersnot nach Ägypten. Das war eigentlich keine gute Idee, weil Gott ihm eigentlich geboten hatte, er soll doch im gelobten Land bleiben. Selbst bei einer Hungersnot soll er also da nicht in dieses Land gehen, nach Ägypten, wo ja die Götzen angebetet wurden. Nun, wir lesen dann weiter im Text, kann da jetzt nicht drauf eingehen, aber das macht ja jetzt nichts, dass Abraham log. Er hatte nämlich Angst, dass die Ägypter seine Frau für so schön halten würden, dass sie ihn umbringen würden. Also log er, dass es seine Schwester sei. Nun, interessant ist, wenn man diese ganze Geschichte weiterliest, dass Gott aber Abraham auf wundersame Weise bewahrte. Gott stellte sich zu Abraham, obwohl Abraham hier überhaupt kein Vertrauen in Gott hatte. Zum einen einmal war er ungehorsam, weil er das gelobte Land verließ, und zum anderen hat er dann zum Lügen angefangen wegen seiner Frau. Also so, als ob ihn Gott nicht bewahren könnte. Und interessant ist in dieser Geschichte, dass Abraham selber ungeschoren davonkommt. Und es ist sogar so, dass der Pharao ihn reich beschenkte, sodass der Abraham sogar noch vermögender, als er vorher war, wieder aus Ägypten rauszog. Seltsame Wege Gottes, oder? Manchmal. Interessant ist jetzt, dieselbe Sünde wiederholte sich. Das, was in Kapitel 12 passierte, ist passiert im Prinzip in Kapitel 20 noch einmal, als nämlich Abraham Abimelech, den König von Gerar, auch wieder belog, dass seine Frau seine Schwester sei. Und hier aber, und das ist jetzt wichtig, hier bekennt Abraham seine Sünde. Möchte ich kurz vorlesen, 1. Mose 20, ab Vers 9. Und Abimelech rief Abraham und sprach zu ihm: Warum hast du uns das angetan und was habe ich an dir gesündigt, dass du eine so große Sünde auf mich und mein Reich bringen wolltest? Du hast nicht an mir gehandelt, wie man handeln soll. Und Abimelech fragte Abraham: In welcher Absicht hast du dies getan? Da sprach Abraham: Weil ich dachte, es ist gar keine Gottesfurcht an diesem Ort. Darum werden sie mich wegen meiner Frau umbringen. Auch ist sie wahrhaftig meine Schwester, denn sie ist die Tochter meines Vaters, aber nicht die Tochter meiner Mutter. Und so ist sie meine Frau geworden. Also Abraham hat getrickst hier. Ja. Er hat nicht einmal ganz die Unwahrheit gesagt, wenn sie sogar irgendwie seine Halbschwester war, seine Frau. Aber er hat es hier zugegeben. Gott hat es in der Situation so geführt, dass er das jetzt hier wirklich zugegeben hat. Er hat es da nicht mehr gelogen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Wir sehen auch hier wieder, dass Abraham wieder gut davonkommt. Aber ich denke, an der Stelle kann man sich jetzt vorstellen, dass Abraham was gelernt hat. Und in der Tat lesen wir nicht mehr, dass sich diese Sünde wiederholte. Im 1. Johannes Kapitel 1 heißt es: Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt. Es geht ums Bekennen. Ja? Und das hat er hier getan. Also ein Stück weit hat er hier sicherlich gelernt. Das ist bei uns, in unserem Leben ja auch so, wenn sich Sünden wiederholen, dann ist es eben immer ein Zeichen, dass wir da was noch nicht gelernt haben. Nun, noch einmal misstraute Abraham Gott, und zwar, als dieser ihm verhieß, einen Sohn zu bekommen. Es ist zwar so, dass er zunächst einmal, wir haben gelesen vorhin, Gott glaubte, aber später war es dann so, als dann Gott ihm das wirklich ganz konkret nochmal sagte, da hatte Abraham seine Zweifel wegen seinem hohen Alter und wegen dem hohen Alter seiner Frau, die ja eigentlich biologisch schon tot war, sozusagen. Ja. Also war da ein Misstrauen da. Und das Ergebnis war, dass Abraham mit seiner Frau Sarah da einen Plan schmiedete, und der Plan sah so aus: Sie sollten ein Kind zeugen mit der Magd. Und dieses Kind, das daraus entstand, das war Ismael. Nun, wie es halt immer so ist, wenn man nicht das tut, was Gott sagt, dann bleibt es nicht ohne Folge. Das heißt, im weiteren Verlauf der Geschichte stellt sich dann raus, dass dieser Ismael recht rebellisch war. Der hat mit Isaak dann Mutwillen getrieben. Und auch hier hat Gott aber wieder eingegriffen und hat Abraham befohlen, Ismael und die Magd auszutreiben. Das ist ein Bild dafür, dass wir die Sünde aus unserem Leben austreiben sollen. Wir sollen die regelrecht verjagen. Und erst nachdem das geschehen war, war also Abraham bereit für die große Prüfung Gottes. Und da liegt eine große Zeitspanne dazwischen. Wir wissen nicht, was noch alles war, aber das ist uns wichtig, offenbar in der Bibel will uns Gott das berichten, was Gott hier an Abraham getan hat. Also Abraham konnte eigentlich dann jetzt erkennen, dass es eigentlich besser war, Gott zu gehorchen, als seine eigenen Wege zu gehen. So war der Abraham eben. Ja. Er hat schon Gott vertraut, machen wir vielleicht auch sehr oft, ja. Aber dann trickst man vielleicht ein bisschen. Ja. Dann vertrauen wir nicht 100%, dann halten wir noch irgendwas zurück, dann machen wir noch irgendeine Garantie, die wir brauchen, die wir noch in der Hinterhalt haben wollen. Und Gott will aber, dass wir alles abgeben, dass wir ihm vollständig vertrauen. Und das Problem, warum wir das nicht tun, ist eigentlich, dass wir nicht erkennen, dass Gott wirklich zu 100% gut ist. Ich denke, das ist die Wurzel davon. Wir sehen ja all dieses Leid in dieser Welt, Schwierigkeiten in unserem Leben, Mühsal, die wir oft haben. Und viele Leute haben damit ein Problem, die Ungläubigen sowieso, aber auch viele Geschwister haben immer wieder Probleme damit. Und ich denke, das kann eine ernste Sache werden, wenn man da anfängt, irgendwie vielleicht sogar zu hadern mit Gott oder nicht völlig zu vertrauen. Und das ist die Ursache wiederum für viel Leid und Schmerz, die Gott uns zufügen muss, weil er uns ja erzieht. Das heißt, Gott lässt uns nicht einfach so laufen. Wir haben es beim Abraham gesehen, das hatte immer Folgen. Manchmal kommt man glimpflich davon, ja, wie in der Geschichte, wo er log. Mit Ismael war das schon anders. Den hatte nämlich Abraham recht lieb und den sollte er dann vertreiben. Also das hat ihm Schmerz bereitet. Aber Gott muss das eben oft machen, weil wir oft mit dem Kopf durch die Wand wollen. Ja. Nun, Abraham hat eins erkannt. Abraham hat erkannt, dass Gehorsam gegenüber Gott eine wahre Anbetung ist. Wenn wir uns nochmal den Vers 5 anschauen, das ist so eine Art Schlüsselvers, da heißt es, also vorher noch, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Den zweiten Teil haben wir schon betrachtet, aber jetzt geht es hier um Anbeten. Das heißt, für Abraham ist es so, dass der wahre Gehorsam wie Anbetung ist. Das hat er erkannt. Ich meine, das ist ja für uns irgendwie schon ein bisschen befremdend. Er soll hier seinen Sohn opfern und spricht von Anbetung. Ja. Der Jakobus drückt es in seinem Brief kurz und knapp so aus: Glaube ohne Werke ist tot. Das heißt jetzt freilich nicht, dass wir perfekt wandeln müssen. Ja, das geht sowieso nicht. Das schafft keiner von uns, solange wir noch in diesem Leib stecken und noch nicht vollständig erlöst sind. Also, wenn wir behaupten, wir seien sündlos, dann betrügen wir uns selbst. Aber es geht darum, dass wir Gottes Anordnungen ernst nehmen und uns wirklich bemühen, dass wir sie halten. Und wenn wir das tun, dann wird Gott uns helfen und er wird die Prüfungen für uns so gestalten, dass wir sie bestehen können. Auch wenn wir manche Prüfungen öfters wiederholen müssen, so wie der Abraham. Ich möchte jetzt den Text nochmal viel genauer betrachten mit euch. Das war jetzt mal so, generell das ganze Bild. Jetzt möchte ich nochmal eine ganze Reihe von Versen rausgreifen und einen Vergleich machen. Ich hoffe, ich überfordere euch jetzt nicht. Ich mache drei Vergleiche bei jedem Vers. Einmal aus der Sicht von Abraham und Isaak, einmal aus der Sicht von Gott und einmal aus unserer Sicht, was wir daraus lernen sollten. Ich fange mit Vers 2 in Kapitel 22 an. Da haben wir gelesen, dass Abraham seinen einzigen Sohn gab, den er lieb hatte und ihn nicht verschonte. Nun, aus Gottes Sicht ist das ein Bild dafür, dass Gott seinen geliebten Sohn gab, den einzigen, den er lieb hatte und ans Kreuz gab. Wir werden das jetzt dann nachher noch hören, ich werde es auch ein bisschen erläutern. Für uns heißt es dann, dass auch wir unseren Isaak opfern sollen. Jeder von uns hat in seinem Leben einen oder mehrere Isaaks wahrscheinlich noch. Aber kommen wir noch darauf zu sprechen, was das zu bedeuten hat. Wenn wir in Vers 3 sehen, da reinschauen, da heißt es, da stand Abraham am Morgen früh auf. Das heißt, der war nicht träge, der war nicht faul, sondern er gehorchte Gottes Stimme, er ist früh aufgestanden. Ganz ähnlich hatte Gott schon von Ewigkeit her diesen Plan, seinen Sohn zu opfern. Er hat sich ganz früh aufgemacht, früher geht es ja nicht, als von Ewigkeit her, irgend schon zu beschließen, seinen Sohn zu opfern. Gott war sozusagen, man kann schon fast sagen, Gott war gehorsam seinem Plan, den er von Ewigkeit her gefasst hatte. Und jetzt übertragen auf uns, auch wir sollen uns früh aufmachen, Gottes Willen zu tun, wir sollen nicht zögern, sondern handeln. Wenn wir weiter in Vers 3 reinschauen, da heißt es, dass Abraham seinen Esel sattelte. Nun, Abraham, interessant, er hätte sich sicherlich ein Pferd leisten können, aber er ritt nicht hoch zu Ross, sondern er war einfach demütig und gehorchte auf diese Weise Gott. Ganz entsprechend musste sich Gott ja auch selber erniedrigen, indem er in Jesus Christus Mensch wurde und hier auf diese Welt kam. Und ganz deutlich, bildhaft sehen wir das, als der Herr Jesus in Jerusalem hineinging oder ritt auf einem Esel. Das ist ein Zeichen von Demut. Das heißt für uns, das heißt es, dass wir auf diesem Weg, den wir gehen, auf diesem Glaubensweg, dass unser stolzes Ich zum Schweigen gebracht werden soll, indem wir uns unter Gottes Willen demütigen. Weiter heißt es in Vers 3, dass Abraham Holz spaltete. Das finde ich auch sehr interessant. Er spaltete das selber. Wir haben doch auch gelesen, dass er Knechte hatte. Hätte er doch die Knechte machen lassen können. Warum macht er denn das selbst? Nun, ich denke, es war dem Abraham einfach zu wichtig. Er wusste, das ist jetzt ein Opfer für Gott. Da muss ich selber ran. Und wenn wir das aus Gottes Sicht sehen, dann traf Gott ja selber auch alle Vorkehrungen, die für das Opfer seines Sohnes notwendig waren. Das heißt, er hat ja regelrecht alles inszeniert, möchte ich sagen, die ganze Kreuzigung. Pilatus und die Juden haben ja eigentlich nur das getan, was Gott alles schon geplant hatte. Sie waren Werkzeuge in seiner Hand. Gott hat das wirklich selber in die Hand genommen. Nun, was heißt das für uns? Für uns heißt es, dass wir unser Kreuz selber tragen sollen. Indem wir nämlich, was heißt es? Indem wir unser Liebstes, und was ist unser Liebstes? Unser Liebstes ist doch unser seelisches Eigenleben. Das, was man so gerne hegt und pflegt in sich selbst drin. Ja? Wo der Christ immer wieder zu kämpfen hat, das immer wieder so gehätschelt werden möchte. Ach, ich will dies, ich will jenes, und wir sind ja so verlockt. In dieser Welt hier, wo so viele Dinge um uns herum sind, die wir uns leicht leisten können. Wir brauchen bloß nur in den nächsten Supermarkt zu gehen. Also um das geht es hier. In Vers 5, und das haben wir schon gehört, erklärt Abraham, dass er Gott anbeten will. Und wie gesagt, das sieht Abraham seinen Dienst hier als Anbetung. Wie sieht es bei Gott aus? Für Gott ist der Gehorsam von seinem Sohn, der für ihn in den Tod ging, Anbetung durch den Sohn. Man kann sagen, der Sohn betete den Vater an, indem er ihm gehorsam war. Und indem er dies tat, hat der Vater sich gefreut. Zum Beispiel hat sich der Herr Jesus, bevor er gekreuzigt wurde, taufen lassen. Hätte er nicht müssen, er war ja sündlos und rein. Aber der Vater hat sich gefreut über den Gehorsam und deswegen erging da eine Stimme vom Himmel, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Gott hat wohlgefallen, freut sich, wenn wir auch gehorsam sind. Das heißt, die wahre Anbetung Gottes ist nicht, so gern ich auch singe, sage ich mal, oder so gern ihr auch singt, ist aber trotzdem nicht Lobpreis und Halleluja singen, sondern die wahre Anbetung ist Gott zu gehorchen. So einfach ist es. Zum Beispiel, wenn wir in Lukas Kapitel 6 reinschauen, Vers 46, da sagt der Herr Jesus, was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Also das geht nicht. Ich kann sozusagen ihn nicht Herr nennen, wenn ich ihm nicht gehorche. Gott zu gehorchen soll aber mehr sein als einfach nur Dienst, den ich tun muss, sondern es soll regelrecht unsere Speise sein. Im Johannes 4, Kapitel 4, Vers 32 sagt der Herr Jesus, ich habe eine Speise, die ihr nicht kennt. Ich wünsche mir oft so sehr, dass das bei uns allen wirklich unsere Speise würde. Dass man das wirklich so, wenn man was isst, ein gutes Essen aufgetischt hat, wenn meine Frau wieder gut gekocht hat, dann freue ich mich. Und nicht nur ich, sondern auch die Kinder. Und wir sollen uns freuen wie über gutes Essen sozusagen, wenn wir Gott gehorchen dürfen. Gar nicht so leicht, oder? Manchmal. Die Frage, also sind wir da? Wo stehen wir da? Ist es auch unsere, ist es deine Speise, Gott zu gehorchen? Ich würde mir wünschen, wir hätten alle eine Sehnsucht danach. Dann heißt es weiter in dem Text, dass Abraham und in verschiedenen Versen, also Vers 2, 3, 6, 7 und 8, dass Abraham ein Brandopfer bringen sollte. So hat es ihm Gott ja befohlen. Und dazu muss man wissen, das kann ich jetzt nicht im Detail ausführen, aber wenn ihr mal Interesse habt und vielleicht auch eine Auslegung dazu lest, im 3. Mose Kapitel 1 werden die Opfer, 1 bis 5 werden die Opfer beschrieben. Und die sind alle eine Vorschattung, ein Bild auf das, was unser Herr Jesus getan hat. Und hier beginnt dieses erste Kapitel eben gleich mit dem Brandopfer. Und das Brandopfer musste bei den Juden vollständig verbrannt werden. Im Gegensatz zu den anderen Opfern, wo auch die Priester noch einen Anteil hatten. Aber das Brandopfer war ausschließlich für Gott. Das ging vollständig in Rauch auf. Und so ist es im Prinzip auch, die Liebe des Sohns zum Vater war sozusagen ein Brandopfer. Der Sohn hat sich vollständig hingegeben für den Vater. Es ist natürlich auch so, wie es in Johannes 3,16 heißt, dass Gott seinen Sohn gab für die Welt. Aber wir dürfen das auch anders sehen, dass der Sohn sich selbst vollständig hingab für den Vater am Kreuz. In Vers 6 heißt es dann weiter, Abraham legte das Holz auf seinen Sohn. Ich meine, das ist auch wieder ein Bild. Gott selbst legte bildlich gesprochen selber das Kreuz auf seinen Sohn. Und für uns ist es wieder ein Bild, dass wir auch unser Kreuz selber tragen sollen, dass wir auch unseren Isaak opfern sollen. Weiter heißt es in Vers 6, dass Abraham das Feuer und das Messer nahm. Auch das sind wieder Bilder, weil nämlich das Feuer für Gericht steht. Das heißt, Gott übte Gericht an seinem Sohn. Gott tat es selbst. Und so ist es dann aber auch bei uns. Auch wir müssen unsere Sünde selber richten. Da kann uns keiner helfen. Wir müssen vor Gott selber Hand anlegen und uns selber richten. So ist es auch bei der Bekehrung, oder? Ist genau derselbe Vorgang bei der Bekehrung wiederholt sich, wenn wir wieder sündigen, dass wir uns selber richten und sozusagen dadurch die Sünde selber töten. Dem entspricht, was ich schon gesagt habe, 1. Johannes 1,9, dass wir die Sünde bekennen sollen und im Römer 6, Vers 11, dass wir uns selber für die Sünde tothalten sollen. Mit anderen Worten, hier sehen wir, also es geht ums Bekennen und ums uns selber für tot halten, beziehungsweise eben die Sünde töten, dadurch, dass wir auf die Sünde gar nicht mehr reagieren. Weiterhin heißt es in Vers 6 noch, dass Abraham und Isaak miteinander gingen. Ist auch ein schönes Bild. Sie gingen miteinander. Der Vater und der Sohn waren sich völlig einig, in dem, was sie taten. Als der Sohn ans Kreuz ging, gingen Vater und Sohn zusammen sozusagen. Der Sohn war nicht alleine, auch wenn der Vater da nicht zu sehen war. Sie waren sich völlig einig. Und bei uns soll das auch so sein. Wir sollen mit dem Sohn Gemeinschaft haben und mit dem Vater und uns mit ihnen sozusagen in unserer Selbstverleugnung vereinigen. Der Sohn musste sich ja auch sozusagen überwinden. Ja, das war ja nicht leicht, ans Kreuz zu gehen, wie man in Gethsemane ja auch vorher lesen kann, wie der Herr Jesus da gekämpft hat. Also, wir sollen uns vereinigen in diesem Kampf gegen die Sünde mit Gott. Nun, in Vers 9 heißt es dann, dass Abraham einen Altar baute und das Holz darauf schichtete. Auch das hatte ich schon angesprochen, ist eben wieder ein Bild dafür, dass Gott alle Vorbereitungen getroffen hat. Und damit der Sohn eben dahingegeben werden kann. Und für uns ist es wieder dieses Bild, unseren eigenen Isaak, unser Eigenleben, was auch immer das bei euch ist und was auch immer das bei mir ist, zu opfern. Dann heißt es in Vers 9 weiterhin, Abraham band seinen Sohn fest, sodass er sich nicht mehr rühren konnte. Ich denke, das ist auch ein Bild. Wenn wir ans Kreuz denken, da ist man ja bewegungslos, wenn man am Kreuz ist. Da kann man sich nicht mehr rühren. Hände und Füße sind festgenagelt. Wiederum, das hat der Vater getan durch die Hände der Sünder, indem er sozusagen die Sünde hier festgenagelt hat. Und wir sollen das auch machen. Wir sollen der Sünde in unserem Leben auch keinen Spielraum lassen. Wir sollen die festnageln, bildlich gesprochen. Wie leicht ist es denn aber oft, dass die Sünde uns überlistet und vom Kreuz runtersteigt? Der Herr Jesus ist nicht runtergestiegen, Gott sei Dank. Aber die Sünde, die will gerne wieder dieser Kreuzigung entfliehen und will uns überlisten und überreden und sagen, ach, so schlimm ist es doch nicht, mach doch dies, mach doch jenes. Wir finden vielleicht immer wieder gute Gründe, dies oder jenes zu tun. Und wir sollten dabei daran denken, dass wir uns da mit Christus vereinigen, an der Stelle in der Kreuzigung der Sünde. Nun, in Vers 10 heißt es dann weiter, dass Abraham die Hand mit dem Messer ausstreckte, um seinen Sohn zu schlachten. Und natürlich das Bild, dass der Vater seinen geliebten Sohn richtete. Und auch wir müssen eben die Sünde in uns richten und regelrecht abtöten. Eine Schlussbemerkung noch hier. Der Isaak, wenn euch das aufgefallen ist, der ist die ganze Zeit dann über stumm. Der redet nicht viel, aber er sagt dann kein Wort mehr. Und auch Jesus, das Lamm Gottes, das war ja auch stumm. In Jesaja 53 zum Beispiel und an anderen Stellen lesen wir eben, dass er den Mund nicht auftat, dass er stumm war wie ein Schaf, das zum Scherer ging. Das heißt, für uns übertragen, dass wir auch kein großes Aufhebens machen sollen, um diesen stillen Kampf, den wir da mit uns zu führen haben. Die Welt sieht uns das ja nicht an, dass wir diesen ständigen Kampf in uns drin haben. Ja? Aber wir sollen kein Aufhebens draus machen, sondern wir sollen unseren Gehorsam in aller Stille und ohne großes Aufsehen verrichten. Ich möchte es nochmal zusammenfassen, weil es ja doch viele Punkte jetzt waren. Also wir lernen daraus, dass wir uns früh aufmachen sollen, Gott zu gehorchen und dass wir nicht warten sollen. Wir sollen bereit sein, unser Kreuz zu tragen, das heißt unser stolzes Ich zu demütigen und diesem Ich nicht seinen eigenen Willen zu lassen, der Sünde keinen Spielraum lassen, nicht nachlässig sein, sondern streng damit und sie richten. Und wir sollen dabei in aller Stille unser geistliches Auge auf Gott gerichtet haben, ganz auf ihn, ein Ganzopfer sozusagen, weil wir Gott ganz vertrauen. Ob uns das immer gelingt, ist eine andere Sache, aber wir dürfen das versuchen. Und ganz wichtig bei der Sache ist jetzt, die Freude nicht zu vergessen. Denn es soll ja unsere Freude werden, diese Dinge zu tun. Es soll ja keine Last sein. Es soll unsere Freude werden, Gottes Wille zu tun. Ja, regelrecht unsere Speise. Und das ist wahre Anbetung. Und das geht vielleicht heutzutage in den Gemeinden immer mehr verloren, wo man eigentlich das gar nicht mehr so hören will. Man möchte lieber irgendwelche Aktivitäten haben, schöne Dinge, Veranstaltungen, schöne Predigten. Aber Gott geht es vor allen Dingen darum, um unser Herz und ob wir gerne gehorchen wollen. Wenn es nicht so ist bei uns, dann können wir darum bitten. Dann können wir um so ein Herz bitten. Aber ich denke, wenn wir jetzt nochmal den Abraham betrachten, dann haben wir das heute doch viel leichter als der Abraham. Und ich habe es ja in dem Vergleich jetzt schon gebracht. Wir können Gottes Güte und Macht ganz deutlich erkennen, was der Abraham noch nicht konnte, nämlich am Kreuz und an der Auferstehung. Das sind die zwei Dinge, die wissen wir, die wusste Abraham noch nicht. Am Kreuz sehen wir die Liebe Gottes zu den Menschen, da wo Gott sein Liebstes hingegeben hat. Und in der Auferstehung, da sehen wir Gottes Allmacht, weil er nämlich den Tod überwindet. Das ist doch genau das, wo die Leute hier, die meisten in der Welt sagen, ja, am Tod kommt keiner aus. Ja. Das ist die letztliche Macht hier in dieser Welt. Aber nein, wir haben einen Gott, der auch die größte Macht besiegt, nämlich den Tod. Und diesem Gott, der absolut gut ist und dem nichts unmöglich ist, den können wir doch vertrauen, oder? Also wir haben mehr Gründe als Abraham, Gott zu vertrauen. Deswegen möchte ich euch eigentlich nur anspornen, dass wir Gottes Liebe dadurch erwidern, dass wir ihm eben unser Leben im Gehorsam zur Verfügung stellen. Mit dem Hinblick darauf, dass es um unser Herz geht. Es geht nicht um einen oberflächlichen Gehorsam, es geht um eine Herzenseinstellung und um ein Handeln und um eine Begeisterung für Gott sozusagen von innen raus. Weil wir wissen, dass Gott gut ist und dass Gott allmächtig ist. Und erst dann, wenn man das verstanden hat, wie der Abraham, der schrittweise gelernt hat, ich kann Gott doch vertrauen, selbst wenn ich falle, Gott stellt sich zu mir, dann ist man letztlich in unserem, kommen wir in unserem Leben letztlich dahin, dass wir unseren Isaak opfern können. Und das wünsche ich euch, je früher, umso besser, damit wir auch, oder damit ihr auch diese Freude habt, die auch den Vater die Freude macht, nämlich unser Gehorsam und unsere wahre Anbetung. Und da wünsche ich mir uns allen, dass uns Gott dazu im neuen Jahr hilft. Amen.